Du oder ich?
Nee, ich kann das machen. Wie stehst du so zur aktuellen Temperaturlage da draußen? Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass es hier in dem Raum eigentlich geht.
Da ich ja im Sommer schon ungefähr 40 Kilo abgenommen habe.
Ah, ja, schön.
Sieht das man gar nicht.
Das freut mich
sagen.
Für dich.
Du musst eigentlich sagen, sieht man gar nicht.
Das wäre sehr gemein.
Naja, du, man muss auch zu was stehen, was man nicht isst oder isst. Es ist zu warm. Definitiv.
Es ist so dass kein Lüftchen weht. Das ist eigentlich das Beschissenste an dem ganzen Thema.
Ja, vor allen Dingen nachts. Also es ist immer schön, bei Familie Hans ist ja immer schön das Fenster auf im Schlafzimmer und ich denke mir immer, ach komm jetzt so. Und es wabert nur ganz langsam rein.
Es wabert gar nichts.
Aber ja gut, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber...
Es wabert gar nichts, aber... lass uns doch trotzdem ein bisschen über das aktuelle Geschehen reden.
Ja, du hast ja heute, also am Tag, bevor wir erscheinen, noch für interessante News gesorgt.
Ja, da habe nicht ich für gesorgt, sondern der werte Herr, um den es in erster Linie geht, dass Josef Joost nach, ich glaube seit 2002, also ich schreibe dann ja immer knapp 25 Jahre, es sind ja keine 25, sondern 24, aber liest sich halt einfach besser. Aber nach auch 24 Jahren, also einer wirklich beeindruckenden Zeit, eben aus privaten Gründen kürzer tritt und nicht mehr Teil des Vereinsvorstandes, wo er ja über die ganzen Jahre stellvertretender Vorsitzender vom IEC, also Iserlohner EC war, unserem Stammverein. Und ich glaube, da kann man nicht laut und ausführlich und lange genug Danke sagen. Ich weiß nicht, ob er dann auf der Jahreshauptversammlung auch zugegen sein wird. Wenn das der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da Standing Ovations gibt, weil ja, das ist jemand, der eindeutig dieses ganze Thema Eishockey im Sauerland und Iserlohner EC, Iserlohn Roosters die letzten rund 30 Jahre aktiv und entscheidend mitgeprägt hat.
Ein Verrückter mit dem Hut.
Positiv Verrückter, genau.
Absolut. Und jetzt wird es den einen oder anderen geben, der sagt, ja, von wegen persönlicher Gründe. Felix kann das ja immer nicht so einfach sagen. Ich kann das mal etwas simplifizieren. Es hat keine wirtschaftlichen Gründe, sondern vor allen Dingen auch ein bisschen gesundheitliche Probleme, die mal da waren. Und dass diese Entscheidung kommen würde, haben wir alle so ein bisschen kommen sehen, dass das passieren würde. Das
wir werden alle kommentieren. Wir werden alle nicht jünger.
Genau. Und insofern ist das gut nachzuvollziehen. Und das, was jetzt kommt an Positiven, und da soll es eine Menge Positives geben, da soll Josef auch seine Zeit wirklich genießen. Das muss man dazu sagen. Und
hat er sich verdient.
Auch das ist. So, und es gibt einen neuen Name.
Genau, Michael Knüppel wird jetzt wahrscheinlich den meisten nicht direkt was sagen. Der eine oder andere dürfte ihn wahrscheinlich schon mal in einer seiner zahlreichen Funktionen gesehen haben, alleine in der Halle, glaube ich, seit auch schon knapp jenseits der 60, sieht deutlich jünger aus, muss man an der Stelle natürlich dazu sagen, aber auch schon, weiß ich nicht, knapp 45, 50 Jahre hier in der Halle unterwegs, auch hier in der heimischen Wirtschaft ein bekanntes Gesicht als Sponsor
also
hier aktiv gewesen.
Also der Geschäftsführer eures Hauptsponsors?
Das ist, ich glaube, auf dem Papier nicht ganz richtig. Da gibt es ja auch Konzernstrukturen, sonst irgendwas.
Ja, ja. Aber das, also nicht für Deutschland, glaube ich, verantwortlich.
Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Das ist aber auch tatsächlich unbenommen, sondern er tritt hier als Privatperson Josefs Nachfolge an, auf erstmal kommissarischer Basis, also eingesetzt durch den ersten Vorsitzenden Wolfgang Brück und steht dann eben auch bei der Jahreshauptversammlung zur Bestätigung, sage ich jetzt mal, zur Verfügung. Ist ja jetzt dann keine direkte Wiederwahl.
Musst du mir ein bisschen genauer erklären. Also wie versucht ihr das in diesem Jahr zu organisieren? Josef tritt zurück?
Genau.
Also
wenn aus dem Vorstand jemand aus welchen Gründen auch immer ausscheidet, ist es ja so, dass das Leben muss weitergehen und dass man dann die Möglichkeit hat, dass der restliche Vorstand dann die Möglichkeit hat, jemanden kommissarisch zu bestimmen bis zur nächsten Gelegenheit, wo dann diese Person oder dieses Amt gewählt wird, jemand in dieses Amt gewählt werden kann. Das ist natürlich die Jahreshauptversammlung in diesem Jahr, auch wenn da eigentlich keine Wahlen vorgesehen waren. Aber das ist jetzt natürlich ein Sonderfall durch Josefs Entscheidung. Und dementsprechend ist Michael ab sofort kommissarisch stellvertretender Vorsitzender und ja, würde sich dann laut eigener Aussage auch sehr freuen, wenn er in diesem Amt bestätigt wird am 30.06.
Interessant ist, das muss man auch sagen, und es zeigt mal wieder mein Alter. Wolltest du keinen schlechten?
Ich warte noch auf also das Ende dieses Satzes.
Ich kenne Michael ja auch schon seit 1994, 95. Denn das war so einer, damals war er noch verantwortlicher Geschäftsführer beim Hagebaumarkt hier in Iserlohn. In der Rolle habe ich ihn kennengelernt und da war er schon sehr eng mit den Iserlohn Roosters. Berufliche Gründe haben es dann so ein bisschen in die weite Welt getrieben, aber er hat irgendwie so den Touch nie verloren.
Das soll ja vielen so gehen, die einmal mit diesem, ja, mit diesem soll so mit sein, dem Laden hier in Berührung gekommen sind.
Also der ist schon viele, hat schon viele Kilometer hinter sich gebracht damals. Das muss man ehrlicherweise sagen, als er so angefangen hat mit der ganzen Geschichte. In unserem nächsten Podcast werden wir ihn euch mal so ein bisschen vorstellen, ein bisschen plaudern, damit ihr mal einen Eindruck habt von Michael Knüppel, damit wir mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen und vielleicht sagt uns auch Josef schon ein paar Sätze dazu. Ich werde mich jedenfalls mal drum bemühen.
Da kommt der Journalist wieder durch.
Warum es jetzt genau der richtige Moment ist, eine lange Tradition zu beenden. Das wäre die Hoffnung, dass er uns was dazu sagt.
Lass uns vorsichtig optimistisch sein.
Genau, dann müssen wir euch sagen, liebe Freunde, dass Felix es wieder nicht geschafft hat, aus seinem Sportdirektor neue Spieler rauszukriegen. Ja. Kannst du uns ein kurzes Update geben?
Das ist wirklich schnell gemacht, weil es wirklich nichts nichts Neues gibt. Ich werde tatsächlich auch von einem dem einen oder anderen deiner Kollegen mal angehauen und sage, ey, wie sieht's denn aus? Du musst mir ja jetzt nichts sagen, aber entwickelt sich da was? Nein, und das ist auch tatsächlich, ich glaube, Franz hat selber in irgendeinem anderen Interview mal gesagt, und das sagt dir, glaube ich, reicht ja ein Blick in Richtung der Meldung.
Im Moment gar nichts.
Nürnberg hat, glaube ich, heute Chris Gendrich verpflichtet. Jemand, der auch schon in Deutschland war. Also ich sag mal, der Markt aus Nordamerika, auch Skandinavien, also alles, was außerhalb von Deutschland ist, wo man ja scouten muss, Gespräche führen muss, Optionen ausloten muss und die Dinge sich vielleicht auch ein bisschen hinziehen. Da warten wir jetzt als, sagen wir mal, kleinerer Fisch im Becken drauf, dass die ersten Dominosteine fallen. Und das passiert eben erst in ein paar Wochen in Richtung Juli, August.
Nationalmannschaft?
Ist für mich nach wie vor kein Thema. Stehe ich nicht zur Verfügung. Mich hat aber wieder keiner angerufen.
Ja.
Du möchtest wissen, wie
Nein,
ich das...
Nein, ich wollte nur fragen, ob du ein bisschen geguckt hast.
Ja, schon. Ich glaube, dass...
Übrigens, gute Besserung, Daniel Fischbuch.
Das stimmt, ja. Das ist bitter zu sehen gewesen, dass er ausgeschieden ist. Ja, gut, insgesamt hätte man das, glaube ich, allen Beteiligten auch anders gegönnt. Ich glaube, Mo Seider hat es ganz gut auf den Punkt gebracht nach dem Spiel gegen Großbritannien, dass sicherlich jetzt nicht alles toll ist. Aber wir leben halt auch in einem Geschäft, wo wir vielleicht auch mal kurz durchatmen und die Gesamtsituation uns anschauen müssen. Das kann, glaube ich, niemand besser aus eigener Erfahrung sagen als wir hier in Iserlohn. Und wir haben eine Heim-WM 2027 vor der Tür. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, dass man da jetzt keine überstürzten Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, da sind die Verantwortlichen, sind sich der Verantwortung auch bewusst. Auch wenn der Druck, muss man ja auch sagen, von außen jetzt nicht gerade gering ist. Ne?
Das Schlimme ist, dass man vorher schon gemutmaßt hat, dass genau das passieren würde und dass es eingetreten ist.
Das ist vielleicht die Frage nach dem Henne-Ei-Prinzip. Ne? Wenn die ganze Welt dir erzählt, dass es eh nicht klappt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Andererseits, diese Stimmen kommen vielleicht auch nicht aus dem Nichts, aber ehrlicherweise, du hast vielleicht mehr Infos. Ich bin da zu weit weg, um das zu beurteilen. Ich bin der Meinung, Kolinuk Bekele hätte diesem Kader gut getan. Das ist meine ganz persönliche, private Meinung.
Naja, es war zumindest interessant zu bemerken, dass der Sportdirektor Christian Künast ja auch in einem Interview gefragt worden ist, was so der Grund ist. Und er hat ja dann die DEL-Jungs sehr konkret angesprochen und dann zum Beispiel gesagt, dass auch Hochzeiten oder Geburten kein Grund sind, nicht zu einer WM zu kommen. Man begibt sich halt auch mit dem, was man sagt, in gefährlichere Bereiche.
Also ne? es gab Situationen, da wurden Spieler aktiv ausgebotet, also aus dem Kader gestrichen. Das war meiner Kenntnis nach bei Colin nicht der Fall. Und der wurde von Anfang an nicht nominiert. Da muss sich jetzt jeder selber sein Urteil drüber bilden. Im Nachhinein bist du immer schlauer. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen, Dominik Bock mitzunehmen, weil der einfach auch in einer guten Form war. Und Gleiches galt für Colin halt auch. Und für den einen oder anderen Spieler vielleicht nicht.
Du siehst halt insgesamt, dass nach Jahren, wo wir alle eigentlich das Gefühl hatten, dass das gut funktioniert mit dem deutschen Eishockey, jetzt wieder so ein Moment eingekehrt ist, der zeigt, dass es doch schwieriger ist, so ein Projekt langfristig am Leben zu erhalten. Weil wenn du überlegst, wen die Liga und natürlich auch das Talent alles zum Beispiel in die NHL geschickt hat, dann ist das ja bemerkenswert. Und dass die da auch spielen und dass die da auch ihre Erfolge feiern, das ist toll. Die Wahrheit ist aber, dass wenn du jetzt mal schaust, U18 abgeschlossen.
Das wäre jetzt auch mein Thema gewesen.
Das nämlich, ist genau der Jahrgang, wo es anfängt. U20, ganz knapp. Da hat es Theater gegeben, rund um die WM, auch mit den Spielern. Jetzt hat es 3 Turniere gegeben, wobei du musst Olympia aus meinem Geschmack immer so ein bisschen ausgrenzen.
Es ist ein Spiel gegen...
Also was hat man denn erwartet?
Es ist, ja, trotzdem.
Nein,
ist
sie haben teilweise schlecht gespielt, das muss man ehrlicherweise sagen.
Trotzdem ist es ein Spiel gegen die Slowakei, wo du nicht das geliefert hast. Wenn du das gewinnst, bist du im Halbfinale, holst vielleicht eine Medaille. Da braucht mir auch keiner was von der Enttäuschung zu erzählen. Fakt ist aber, wenn du bei 2 Weltmeisterschaften hintereinander in der Vorrunde ausscheidest, ist das, glaube ich, nicht der Anspruch einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das gilt, glaube ich, auch für...
Also es ist zumindest erstmal nicht der Anspruch, den wir, die da drauf schauen, haben. Und wenn du dann mal schaust, wirklich ins Detail, wie es dazu kommen kann, dann findest du schon, und du hast gerade einen genannt, ob der richtig ist oder nicht, lassen wir mal da stehen. Aber diese Diskussionen waren ja eröffnet über, wie stellen wir denn den Kader zusammen? Und du sagst, boah, ich hätte den Bock mitgenommen. Der war wenigstens, hatte einen Lauf, hat gut gespielt. Unabhängig davon jetzt mal, ob du recht hast oder nicht, an der Stelle hättest du mitnehmen müssen. Dass man alleine darüber diskutiert, jetzt Fehler gemacht, keine Fehler gemacht, waren das die richtigen Spiele und so weiter. Welche Wirkung hat das denn? Also ich habe heute Morgen Christian Künast im ZDF gesehen, beim Frühstücksfernsehen, er hat ein Interview gegeben, sagt, ich brauche mal eine Woche, um das mal alles aufzuarbeiten. Das ist die Gefahr. Du hast einfach im Moment einen Bundestrainer, der angeschlagen ist. Ob er Fehler gemacht hat oder nicht, wir sitzen in Iserlohn, waren nicht vor Ort in Zürich, haben das nicht live miterlebt. Wir haben nur gelesen, was die Kollegen Mo Müller, der ja auch mittendrin war, gesagt hat und so weiter und so weiter. Deshalb muss man da ja immer vorsichtig sein mit. Aber du hast eine substanzielle Diskussion über dieses Thema und die gibt es nicht erst seit gestern und die betrifft die A-Nationalmannschaft, die U20, die U18 und das ist Substanz. Ne? Da musst du einfach sagen, vorsichtig, dass dir das jetzt nicht aus der Hand gleitet. Und ich sag mal, wenn du mal nicht oder auch zweimal hintereinander das Viertelfinale nicht erreichst, das ist das eine. Aber du verlierst ja deine Weltranglistenpunkte und damit die herausragende Platzierung, die ja dafür gesorgt hat, zum Beispiel, dass du beim letzten Mal bei Olympia gesetzt warst als eine der Top-8-Nationen. Du musstest dich nicht qualifizieren. Das verlierst du ja auch. Und da bin ich ganz gespannt. Ich habe jetzt auch gesehen, dass die DEL sich mal kurz dazu eingelassen hat zum gesamten Thema und Gernot Trippke wohl gesagt hat, das färbt nicht ab. Da mag er recht haben, aber vom Gefühl tatsächlich ist das natürlich auch eine interessante Aussage, weil wir sehen es bei den Handballern, wir sehen es auch bei den Basketballern, da definiert schon, wobei die Basketballliga einfach nicht so wahrgenommen wird in Deutschland, sondern eher europäische Liga, aber da definiert Nationalmannschaftserfolg schon ein bisschen auch die Sportart generell.
Ich glaube, dass in der Liga, in der DEL, die Vereine gut genug arbeiten, dass er mit dieser Aussage sicherlich recht hat. Was allerdings, glaube ich, eine Riesenchance ist und was wir ja in den vergangenen Jahren durchaus auch schon beobachten durften, ist, wenn ein positiver Effekt eintritt in Form von sportlichem Erfolg, in Form von Charakteren einer Mannschaft, Typen, die begeisterungsfähig sind, die Leute mitnehmen können, dann strahlt das sicherlich positiv auf jeden Fall auch auf unsere Liga und auf unsere Sportart insgesamt ab. Und ich sag mal so, Anfang nächsten Jahres findet hier auch ein Heimturnier, ich weiß nicht, ob EM oder WM beim Handball statt.
WM ist es, glaube ich.
Und die befinden sich gerade auf einem besseren Weg und das geht halt nur über den sportlichen Erfolg. Und das ist
da jetzt hast du natürlich aber auch den Unterschied, dass die beste Liga der Welt in Deutschland zu Hause
ist. Ja, ne? Nochmal, es gibt sicherlich unterschiedliche Voraussetzungen. Fakt ist aber auch, wenn man sagt, das Negative strahlt nicht ab, gehe ich mit, aber in dem Wissen, dass du sagst, das Positive hat sicherlich einen Multiplikatoreneffekt auf unser aller Arbeit, auf gerade wenn wir über auch unsere Tätigkeiten reden, TV-Zuschauer, Social-Media-Reichweiten, sonstige Kennzahlen, also wie viele Leute sich letztlich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, da kannst du als Verein, als Liga noch so guten Job machen, dein Zugpferd ist und bleibt die Nationalmannschaft, weil das ist das, was eben die breite Masse mitbekommt, worüber die Leute, die auch gar keine Ahnung von Eishockey haben und dann nichts mit zu tun haben mit Iserlohn, Berlin, München, scheißegal, das beschäftigt die Leute. Und natürlich ist so eine Heim-WM nochmal was Besonderes und da sollten wir, wie gesagt, tunlichst zusehen, dass wir da den richtigen Weg in die Richtung einschlagen. Welcher das ist, keine Ahnung, ist aber auch nicht mein Job, das zu beurteilen.
Zwei Sachen noch dazu. Du hast vollkommen recht, weil Eishockey sieht man für gewöhnlich nicht im Free-TV. Also man sieht es bei DF1, okay, aber große Masse ist Nationalmannschaft und ProSieben hatte teilweise gute Quoten, aber keine Erfolge. Und das hatten wir schon mal, da hat man sich plötzlich dann umentschieden wieder und nicht konsequent diesen Weg begleitet, den man sagen kann. Und ich hoffe nur eins, dass man das, was man jetzt erlebt hat bei diesen letzten drei Turnieren, nicht einfach nur wegdiskutiert. Ich sage nicht, der Kreis muss weg oder was auch immer, das sollen andere sagen, wenn sie das von ganz nahem beurteilen können. Das kann ich nicht. Menschlich halte ich ihn für einen sehr feinen und sehr klugen Menschen. Das wollen wir mal festhalten. Der Punkt ist nur der, wenn sie es nicht schaffen, zu transportieren, dass ihre Aufarbeitung dessen, was jetzt passiert ist im vergangenen Jahr, gut dargestellt ist und man einfach so, ja, wir machen weiter bis zur Heim-WM, dann machen sie, glaube ich, einen Fehler. Und das heißt nicht, dass man einen Trainer ablösen muss, aber man muss schon was ändern. Aber was weiß ich schon.
Wir beide wissen
nicht. Wir beide sollten... Nicht immer. Was wichtig ist übrigens doch, 15. Juli, er kommt langsam.
Das ist richtig.
Und wir werden euch die Möglichkeit geben, beim kommenden Podcast, also in 2 Wochen, zu erfahren, wie ihr Tickets bekommen könnt für den 2. Live-Podcast mit Ihmchen und Mirchen. Also das ist nicht zu verpassen.
Ja, sowieso nicht. Kein Podcast ist zu verpassen.
Ja.
Und der Live-Podcast erst recht.
Genau, also 15.07. wird stattfinden im alten Casino. Ich verrate jetzt schon mal, dass Radio MK Karten haben wird. Die Iserlohn Roosters werden Karten haben. Wie ihr da rankommt, das werdet ihr ganz fix dann im nächsten Podcast hören. So, ja. Haben wir noch was wir vergessen haben?
Nö, dafür ist es, also jetzt so turbulent ist es aktuell nicht. Das kriegen wir schon alles hintereinander.
Gut, dann würde ich sagen, wer ist jetzt... An der Zeit oder was würdest du sagen?
Tja, warum nicht? Steigen wir direkt mit unserem ersten Gesprächspartner ein.
Könnten wir zumindest tun. Ich würde noch das hier machen. Also, weil es ja auch wichtig ist.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ich weiß schon, welche Ausbildung ich machen werde. Ich will ins Büro oder irgendwas studieren.
Gute Idee. Lass mich kurz checken. Es tut mir leid. Was macht in Zukunft die künstliche Intelligenz?
Aber was soll ich denn jetzt machen?
Mach was Vernünftiges. Mach was, was garantiert nicht durch KI ersetzt wird. Werde Maler und Lackierer. Denn Handwerk vor Ort. Renovieren, restaurieren, streichen und so vieles mehr. Das können nur Menschen für Menschen. Und jeden Tag kannst du dich daran erfreuen, dass du wirklich etwas erschaffen hast. Lass dich ausbilden zum Maler und Lackierer bei Maler Renfort. Infos unter renfort.de. Renfort mit einem N und DT.
Das Team von Maler Renfort wünscht dir viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem Radio MK Rooster Hockey Podcast.
Okay, ich fange an.
Läuft. Man muss dazu sagen, ja, es läuft. Man muss dazu sagen, im Vorgespräch hatte Mirko mir kurzer leichtsinnigerweise das Angebot gemacht, dass ich das Ganze hier einleite, aber offensichtlich diesen Plan schon wieder verworfen. Deshalb walte deines Amtes und moderiere an, bitte.
Ich glaube, wir werden heute lang.
Ja, das gut, den einen Teil wissen wir und ja. Das andere muss man ja auch gebührend abdecken.
Also wie wir das, diesen Sommer werden irgendwie, sonst haben wir immer schön Podcasts am Stück produziert. Das ist uns dieses Jahr tatsächlich noch nicht gelungen und du bist schuld. Du organisierst es einfach viel zu schlecht.
Ja, ich würde sagen, bei der nächsten Gelegenheit bestellen wir dann auch mal unseren Sportdirektor ein und fragen ihn, was das soll, dass hier das alles so häppchenweise gemacht wird und wir da uns immer so ein bisschen auch nach seiner Transferpolitik richten müssen.
Also ihr habt schon gelesen, also Kevin Bicker ist heute in diesem Podcast und wer noch?
Später, genau.
Genau.
Panne.
Nur weil ich ihn gefragt habe, wie sein Spitzname ist. Konntest du davon profitieren? Dann hättest du es nicht gewusst.
Nee, hätte ich nicht.
Aber du findest ihn nett, ne?
Es macht erstmal einen guten ersten Eindruck. Da freut er, da grinst er ganz breit. Ich habe noch niemanden dich Panne rufen hören, aber wird schon
Wer ist denn schuld an diesem grandiosen Spitznamen? Norwin Panocha. Du musst das Mikro vor deinen Mund halten, sonst wird schwer.
Das war damals in Berlin.
Warte, Entschuldigung. Mirko, du ich musst dann auch schuld. Den Regler hochschieben, das war nicht Norwins Schuld. So, jetzt nochmal.
Okay.
Ich glaube, den habe ich damals in Berlin in der U17 bekommen.
Okay.
Einfach kurz abgeleitet. Ist jetzt nicht so, dass ich viele Pannen mache, aber...
Ja, hoffentlich nicht als Verteidiger. Ne?
Ja, nee.
Du weißt, dass da ein latentes Risiko drinsteckt, ne? Wenn man so der Letzte vom Torhüter ist, da sollte man vermeiden.
Ja, ist ja... Aber irgendwo muss man ja dann auch... Plays machen noch.
Das stimmt. Du bist in der Weltstadt Iserlohn angekommen, nach einem kurzen Intermezzo in, wie heißt das Ding?
In einer anderen Weltstadt. Ja.
Und irgendwie ist das ja immer lustig, wenn wir, wir geben ja zu, dass wir auf dem Dorf leben hier. Also das gehört ja auch ein bisschen dazu. Wir machen ja auch Dorfradio übrigens, so heißt ja die Show. Kühe, Schweine, Iserlohn, Dorfradio für Sauerland. Hast du schon irgendwas vermisst seit deinem Weggang aus... Ja, eigentlich ja Weißwasser, aber es ist ja auch Berlin gewesen.
Ja, also das Größte, was mir jetzt so aufgefallen ist, ist, dass hier der Uber-Service irgendwie nicht so...
Gibt's den? Ist er überhaupt existent? Gibt's also, den?
Warte, ja. Da kann ich gucken. Kann ich einen Uber bestellen? Weiß jetzt, Freunde, das ist jetzt mal das Live-Experiment.
Erzähl mal ruhig weiter
in der Zeit. Erzähl ruhig weiter, ich suche mal hier meine Uber-App.
Ja, also da wollte ich am Samstag... bisschen außerhalb von Iserlohn hier, bei einem Kumpel vorbeischauen und dann abends mit dem Uber zurückfahren. Und dann kam erstmal keiner und irgendwann nach 30 Minuten Wartezeit kam dann einer, der dann 80 Euro gekostet hat. Und das war halt dann erstmal so ein Kulturschock.
Aber der war es das wenigstens wert? Oder hast du noch einen scheiß Abend gehabt dazu?
Ey, das war's wert, war richtig so und ich war froh, dass er dann ankam. Ja. War schon gut.
So, ich versuche mal einen Uber zu bekommen von Iserlohn Seeuferstraße zur Edmund-Weller-Straße in Hemer. 80 Euro?
Das war abends, also war schon ein bisschen später.
Also der wäre in 2 Minuten hier und würde 12,94 Euro kosten.
Ja, okay, aber wir müssen noch ein bisschen länger machen, denke ich. Ja, aber wenn du danach abgeholt werden willst, können wir das
ja. Wir könnten auch mit einem Uber Pet fahren. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht für einen, der uns unterstützt. Aber ist lustig, oder? Das geht.
Ja, ich glaube, wir sind aber jetzt auch nicht so weit ab vom Schuss. Also ich glaube, wenn man hier den Fuß ein bisschen weiter vor die Tür setzt, wird es einfach schwierig.
Ja.
Aber genug der Geografie.
Taxikunde.
Bitte? Genug der Geografie und Taxi- und Uber-Kunde. Ja. Du bist jetzt seit wie lange hier?
2 Wochen.
Recherchefrage.
Ich weiß auch nicht. Klassische Frage, wie hast du dich eingelebt? Ist es dir nicht auch ein bisschen zu heiß aktuell? Wie läuft das Sommertraining unter den,
nicht das Wetter
unter
von
den Bedingungen? Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, also ich denke, ich habe mich schon schön eingelebt. Also es ist ja schön hier in Iserlohn. Also viel Grün, alles entspannt. Das Tempo ist halt ein bisschen langsames, entspanntes Tempo, aber mir gefällt es auch so und wurde auch gut aufgenommen von den Jungs. Kenne da ja auch schon ein paar. Und allgemein, alle Leute, die hier arbeiten, sind auch top. Und das macht es dann einem halt viel einfacher auch.
Ja, wir bilden hier ein Rudel, ne? Dieser 2005er-Jahrgang, das ist echt eine gefährliche Brut, die jetzt hier so zusammenkommt, ne? Also Lua haben wir schon drüber gesprochen. Du gehörst dazu, der Bicker gehört dazu.
Genau.
Habe ich noch einen vergessen?
Der Marian
Bauer. Genau. Der auch noch? Also das wird, ihr kennt euch auch alle und schätzt euch auch alle, so dass man mal gemeinsam um die Häuser zieht und so?
Ja, auch.
Könnte glaube ich passieren.
Ach,
aber
Scheiße.
In deinem Fall als Gegenspieler dann, ne? Du warst
genau,
ja immer in Berlin.
Damals, genau, also den Lua dann in Berlin, also gegen den gespielt in Mannheim. Und den Marian und den Bix kenne ich schon seit der Kindheit vom Gegeneinanderspielen damals mit Ingolstadt, Nürnberg und Bayreuth haben wir da immer gegeneinander gespielt, in Bayern unten.
Klassische Frage, wer hat die Oberhand behalten, tendenziell?
Boah, damals, Ingolstadt war immer richtig gut. Die hatten
das auch, war Marian, ne?
Da war ja. Marian, genau. Und aber Nürnberg war auch brutal gut. Also da war noch der Roman Kech da und die 2 Vierer waren auch richtig gut. Und war immer hart, aber wir haben uns mit Bayreuth auch immer ganz gut geschlagen.
Also Bayreuth, muss man sagen, ist seine Geburtsstadt, so steht es jedenfalls offiziell drin. Stimmt das auch oder müssen wir da uns noch einen anderen genauen Ort merken?
Ich wurde in Bamberg geboren.
Siehst du? Und wenn du nämlich guckst, steht überall Bayreuth.
Ja.
Und da siehst du das.
Fängt beides mit BA an, also mein Gott.
Ja, so einfach ist er gestrickt. Ja. So einfach ist er gestrickt. Wobei, das hört man auch nicht, ne? Ehrlicherweise. Hast du das echt?
Ist Fränkisch oder?
Ein bisschen hört man es raus.
Aber
also du auf jeden Fall Berlin hast du nicht. Da warst du zu kurz da.
Naja, das ist auf jeden Fall so. Auf jeden Fall, auch das wird eine Brut. Schwabach beim Kollegen Bicker. Dann du jetzt aus Bamberg. Das müssen wir uns merken, Felix. Nicht Bayreuth schreiben, also wenn du wieder Elite-Prospekt irgendwann abkupferst.
Ich fürchte, ich habe schon Bayreuth geschrieben. Da habe ich mich einfach mal auf die Informationen online verlassen, ja. Ja, das ist so.
Ist das Bayerische auch eine gefährliche Kombination bei euch oder ist das völlig egal, weil ihr sowieso in so unterschiedlichen Welten mittlerweile eishockeytechnisch schon wieder unterwegs wart, dass es komplett wurscht ist?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, der Einzige, der noch richtig so bayert, ist der Marian.
Der war ja jetzt auch wieder da unten.
Ja, letztes Jahr. In Regensburg.
Regensburg, genau. Ja. Das passt schon. Warum hast du dieses, also eigentlich bist du ja gar nicht da. Du bist ja eigentlich in Augsburg. Das war die Meldung, die irgendwann kam,
Stimmt. Dass
Norwin Panocha eigentlich gar nicht zu den Roosters wechselt, sondern nach Augsburg, bis ein verehrter Kollege namens Alex Kunz in seinem Podcast in Augsburg gesagt hat, so Quatsch, der kommt gar nicht. Hast du mit Augsburg tatsächlich mal geplaudert oder war von vornherein klar, dass die Roosters dein Thema werden?
Ja, also ich habe mich auch mit Augsburg unterhalten, aber eigentlich, dass dann so ein Gerücht da entsteht, weiß ich nicht, wo das herkommt.
Ist immer lustig, wie das funktioniert. Und warum sind es dann die Roosters geworden am Ende? Also was war tatsächlich das ausschlaggebende Argument?
Ja, ich glaube einfach die Gespräche mit dem Franz.
Langweilig, dachte ich.
Komisch, das sagt hier irgendwie jeder.
Boah.
Macht da einen guten Job da, Franz.
Offensichtlich schon.
Ja, und einfach, wie das Team letztes Jahr gespielt hat, war ja schon gutes Hockey. Und wie das jetzt dieses Jahr aufgebaut wird. Und die spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Und am Ende, weiß ich nicht, habe ich mich halt hier überzeugen lassen.
Wann ist die kommende Saison für dich ganz persönlich ein Erfolg? Ich denke mal nicht, dass das wäre schön, wenn du dein erstes Profitor irgendwann mal schießt, beziehungsweise erstes DL-Tor. Aber was hast du dir vorgenommen für die kommende Saison?
Ja, einfach eine Rolle im Team anzunehmen, in der ich dem Team helfen kann, Spiele zu gewinnen. Und das ist ja, wird ja jetzt nicht nur an Toren oder Punkten gemessen. Einfach, wenn man gut spielt und Verlass auf einen ist und man sich dann dadurch die Minuten erarbeitet. Und so, das ist so mein Ziel jetzt für die Saison, einfach solides Hockey zu spielen.
Perspektive ist ja auch nicht schlecht, wenn man so überlegt. 5, 6, 7, je nachdem, wie man dann so performt, ist eine Rolle. Kannst du mit deinem jugendlichen Alter, in dem du ja noch bist, haben wir festgestellt, als wir wieder darüber geredet haben, wie alt ich angekommen bin, ist das eine Situation gewesen, die auch dazu beigetragen hat, zu sagen, okay, am Seiler See, das ist tatsächlich Chance, weil du hast es bei Lua gesehen im letzten Jahr, der hat performt und dann auch gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann auch so ein Punkt, dass hier einfach vielleicht die Chance einfach größer ist, dann eine größere Rolle zu übernehmen.
Schon mit Stefan geplaudert? Also mit deinem neuen Trainer?
Noch nicht.
Kommt noch. Was machst du, wenn du mal so nicht nur über Hockey nachdenkst, die anderen im Paddle-Tennis schlägst und...
Nicht alle.
Nicht alle?
Nein, nicht alle.
Okay, wen nicht?
An Fitten gibt es kein Vorbeikommen,
glaube ich. Ist das
so? Also war zumindest letztes Jahr so und ich habe mir sagen lassen, das war dieses Jahr wieder...
Ja, Finna hat dir heute dominiert. ein Paddle-Turnier. Hat er gut gemacht, muss man ihm lassen.
Der schlägt immer direkt auf die Füße. Das kann er gut. Das
hat er auf dem Schirm. Das ist aber so, als ob es ihm leid tut, aber ja. eigentlich will er das schon so. Ja, ja, nee, also jetzt das Paddle ist gerade wirklich erstmal Hauptattraktion hier. Mhm. Und da sind wir schon regelmäßig jetzt auch mit den Jungs. Vor allem jetzt auch bei dem guten Wetter.
Seid ihr nicht ausgelastet oder bewegt ihr euch nicht genug im Sommertraining? Wie ist das?
Ja doch, also das Training ist schon gut, aber wir nutzen das dann halt auch einfach als nochmal so eine Ausdauereinheit, sage ich mal. Wenn wir uns da ein bisschen bewegen, schadet auf jeden Fall nicht.
Gibt's denn noch ein anderes Leben von dir, also was du sonst gerne machst, wo du noch nicht so den Anschluss gefunden hast? Eishockeyspieler sagen immer, dass sie gerne Golf spielen.
Wie sieht's
ist das
aus?
Ein Ding bei dir oder brauchst du das dann nicht?
Nee, also ich bin jetzt kein großer Golfer, hab's 2, 3 Mal versucht. War jetzt kein Highlight.
Hat dich nicht geflasht?
An sich schon, also der Sport schon, aber ich war kein Highlight. Deswegen.
Bist du jemand, der dann schnell die Muße verliert, wenn es dann nicht so läuft?
Eigentlich nicht, aber jetzt da beim Golfen, also das... Ich komme gerne mit, wenn ein paar Jungs da auf die Range gehen oder auf den Golfplatz und dann ein bisschen mitfahren oder einfach quatschen, ein bisschen zuschauen, Scheiße labern.
Ich glaube, der soziale Aspekt ist dann eher das Entscheidende.
Das ist dann so das.
Ja, aber gehört ja auch dazu. Lass uns noch ein bisschen, also ich habe deutlich gesagt, wir sind heute sehr lang, also weil wir ja auch schon Vorgeplänkel gemacht haben und so. Deshalb seid uns nicht böse, wenn wir mit dem Panocher nicht so ganz ins Detail gehen, da der Bicker so lang wird gleich, wenn ihr das hört, und wir den kürzer halten wollten, was uns wie immer nicht gelungen ist, weil so was Vorausplanung anbelangt, sind der Deutsche und ich ja eine 1A mit Sternchen. Ja,
auf jeden Fall.
Das kriegen wir nicht hin. Erzähl noch mal ein bisschen was über, vor allen Dingen ja auch dein letztes Jahr. Also Berlin, das waren über 30 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, die da waren, dann Weißwasser. Wie hat das eine zum anderen geführt und was hast du vor allen Dingen auch aus dieser Saison mitgenommen?
Also für mich war das eine sehr lehrreiche Saison. Das ist die erste Hälfte in Berlin wieder verbracht. Das war auch gut, also wir hatten ja viele Verletzungen, viele Verletzte, viel Adversity einfach. Und das mal so mitzubekommen, wie das läuft, war auf jeden Fall gut. Auch den Druck, also wir waren ja dann nicht so gut dabei in der Tabelle. Und dann...
das ist auch aus Iserlohner Sicht.
Ja, aber jetzt...
Kommt also, immer auf den Blickwinkel an.
Genau. Aus Berliner Sicht jetzt lief es ja nicht so rund.
Also wurde es da schon stürmisch auch.
Ja, also war schon ein bisschen angespannt. Also weil es ja... mal so hoch und runter war und dann wieder ein Verletzter und wieder.
Wie äußert sich das dann so im Tagesgeschäft?
Ja, also ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie grumpy sind oder so, aber man spürt es schon. Oder wenn halt eine Niederlage ist und dann noch eine, dann ist natürlich die Enttäuschung schon da. Aber dann auch wieder, da sind halt alles Vollprofis und da muss man dann einfach weitermachen. Und das haben sie dann auch gemacht.
Hat es dich eigentlich am Ende überrascht, dass sie Deutscher Meister geworden sind?
Eigentlich nicht. Also ich meine, das Team hat sich ja kaum verändert zum Jahr davor. Und ja, wir haben ja schon auch gutes Hockey gespielt, waren halt mit den Verletzungen da immer, hatten da ein bisschen Handicap. Und also der Wille und der Glaube waren ja die ganze Saison lang da. Mhm. Deswegen, nee, also ich denke, das war schon klar, dass das wieder eine erfolgreiche Playoffs werden.
Lustigerweise, wir quatschen gleich auch mit Kevin noch drüber, wissen, dass wir schon mal was vor dir aufgezeichnet haben. Und er berichtet das ja auch so ein bisschen aus dieser Mannheimer Perspektive, wie er das erlebt hat. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch kurz vor Ende der Hauptrunde ein Spiel in Berlin kommentiert, die Mannschaft dann gesehen, so im Hinblick auf dieses Match mit Bremerhaven, dass man dann doch noch Sechster geworden ist und so. Das war schon krass. Und da hast du auch gesehen, scheiße, wenn die diesen Sprung tatsächlich schaffen, dann pass mal auf, was geht. Und während viele ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich wusste, dass Berlin Meister wird, weil das ist immer sowieso gelogen. Ich glaube, das kannst du im Eishockey nie sagen. Aber viele haben ja auf Köln gesetzt, dass dieses Jahr und hier der Durchmarsch. Und alle hatten im Prinzip ein bisschen Pipi in den Augen, als sie wussten, scheiße, jetzt müssen wir gegen Berlin spielen. Das wird aber nochmal eine haarige Geschichte. Ist das so? Es lohnt sich ja auch immer nochmal über Coach zu sprechen. Und das war mit Serge Aubin oder ist mit Serge Aubin, auch wenn er jetzt den Verein gewechselt hat, tatsächlich ja ein besonderer Typ. Ich weiß immer nur, dass man im Training fast so hart arbeiten muss, wie man es auch im Spiel tut. Da verlangt er brutal viel. Was gibt er eigentlich einem jungen Spieler oder was hat er einem jungen Spieler gegeben, auch wie dir? Also wie viel Aufmerksamkeit einerseits, aber auch wie viel Talentförderung auf der anderen Seite?
Ja, ich denke schon viel. Also allen jungen Spielern, da wird schon viel mit uns gearbeitet, auch in den Trainings eben. Danach, also wir haben ja auch Development Coaches und jetzt, also der André Rankl und der Rob Collins waren ja auch immer mit dabei. Und da wird schon auch viel Video gemacht, also nach den Spielen und sich ja, damit befasst. Und das sind halt oft die kleinen Details einfach, die dann aber einen unglaublichen Unterschied machen. Und das damit arbeitet er halt viel. Also dass jeder seinen Job einfach macht und bis zum Detail genau das macht, was er machen soll. Und ich glaube, so ist er dann auch so erfolgreich geworden jetzt in Berlin.
Tja, da ist man auch mal sehr gespannt, wer da Nachfolger wird.
Das wird ja das eine oder andere, aber ich glaube, Spruchreif ist da noch nichts. Nee, tatsächlich.
Das stimmt. Also da sind wir sehr gespannt aber drauf.
Was würdest du sagen, Norwin? Undankbarer Job, oder?
Dann abzufolgen. Aber das hatte man natürlich auch als der andere, wie hieß der Unwichtige, der auch mal in Berlin war, dann nach München gegangen ist, auch mal was angerichtet hat mit Meisterschaften und so. Hat man auch gedacht, ehrlicherweise.
Ne? Das war vor meiner Zeit. Oh. Und vor Norwins auch.
Ja, natürlich ist das so, aber das ist natürlich auch eine haarige Nummer. Warum hast du noch kein Profitor geschossen? Also jetzt nicht, um dich zu ärgern, ne? Das ist jetzt nicht unsere Absicht.
Ja.
Hänselein.
Hast du mal Pfosten getroffen oder Latte?
Pfosten, Latte.
Auch schon mal. Ist voll scheiße, ne?
Das leere Tor einfach irgendwie nicht getroffen.
Maxi Glötzel, Köln, jetzt Augsburg, ist ein ähnlicher Fall. Spielt ja ganz viele Jahre, also viel länger noch als du, muss man ehrlicherweise sagen. Sei sicher, die Fans am Seilersee werden dich irgendwann definitiv zum Tor jubeln und da kannst du dann gar nichts anderes machen. Bist du ein verbissener Kerl, was das anbelangt? Also achtest du da jetzt schon drauf, irgendwann dieses Ding zu machen oder ist dir das scheißegal?
Schon irgendwo. Also ist natürlich schön, wenn man dann auch mal ein Tor schießt. Aber wie gesagt, also jetzt für mich war es jetzt in Berlin einfach ja, das Spiel zu spielen. Und das ist in der ersten Linie die Defensive. Und wenn man da halt gut spielt, solide spielt, seinen Job macht, dann ist erstmal alles gut.
Was kannst du gut? Wo musst du dich in deinem Spielstil tatsächlich verbessern?
Ich denke, ich kann ganz gut Schlittschuh laufen. Also ich habe einen guten Gap. Kann ja die Räume schnell verkleinern und das den Stürmern das Leben schwer machen, auch mit einem guten Stick. Und kann aber auf jeden Fall noch auf jeden Fall ja physikalischer sein, einfach Plays sofort beenden und ja, dem Gegner gar nichts geben, einfach ja.
Ich gebe dir einen guten Tipp.
Ja.
Dieser Stefan Niemann,
ja,
der war ja auch Verteidiger.
Mhm.
Der kann da helfen. Das hat er gekonnt.
Ganz das, ekliger Gegenspieler war das, ja.
Das war, also er gehörte nicht, damals in der zweiten Liga gehörte er definitiv nicht zu den ganz großen Sympathieträgern, auch bei anderen Mannschaften. Das hat er schon vermieden. Insofern, also gerade wenn es aufs Physische ankommt, frag mal, der hat vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für dich, dass das auf jeden Fall geht. Wir haben gesagt, wir machen es heute etwas kürzer. Sommer, gibt es noch eine Planung? Also das heißt, abseits des Sommertrainings noch ein paar Tage in Urlaub fahren oder ist der Sommer mit Training geplant? Ich meine, und wir beiden müssen uns schon wieder dran gewöhnen, in zwei Monaten geht schon wieder los. Ne? Das ist ja auch so.
Ja, also mal schauen. Jetzt bin ich ja erstmal hier, die nächsten Wochen. Und dann mal schauen, zurück in die Heimat. Und dann von da mal gucken, ob sich was ergibt, urlaubstechnisch.
Wie heißt der Geburtsort?
Bayreuth, ne?
Sagt der Dötsch. Norwin, wir wünschen dir einen wunderschönen Sommer am See. Wir haben schon gesagt, wir laden dich sehr gerne nochmal sehr früh einen Podcast, den wir dann länger
spätestens
machen.
Spätestens nach dem ersten Profitor.
Ja, den kriegst du. Das versprochen. Aber weißt du was, ganz ehrlich, irgendwann kommt das.
Ja.
Und ich wünsche dir nur, dass derjenige, der oder diejenigen, die dann mit dir auf dem Eis stehen, schön aufpassen, dass das der erste Puck auf jeden Fall dahin kommt, wo er hinkommen soll. Das ist so. Und dann gibt es noch viele, viele Dinge, über die man sprechen kann in deiner Karriere und das werden wir tun. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wenn es auch heute ein bisschen kürzer war.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Immer neue Räume. Alter. Heute sitzen wir im Pressekonferenzsaal.
Ja,
wir saßen. Ist da oben zu sehr Baustelle, oder was? Als dass da
kannst du nirgendwo mehr rein. Ja, es gibt den Besprechungsraum noch aktuell, aber
ihr habt einen Staub gewischt.
Ich glaube, da steht aktuell kein Tisch drin. Das wäre ein bisschen schwierig geworden. wird alles noch gemacht, aber wir haben ja genug Räumlichkeiten. Außerdem, wir waren hier schon mal drin.
Ja, ja, wir
tatsächlich irgendwann vor mal. Zwei Jahren oder
ja,
so.
Ja, irgendwann mal kurz. Ich habe übrigens Felix neues Büro gesehen in der neuen Geschäftsstelle. Also der Kollege Brück, nicht Brück, Burg, Verzeihung, hat ein wunderschönes Büro, da ist sogar Tageslicht drin und ein großes Fenster. Und wenn man zu Felix will, muss man rechts an der Toilette vorbei in den Keller.
Genau.
So wie es dir gehört.
Ich sitze im Keller, aber das Schöne ist, du kommst über den Besprechungsraum, kommst du direkt nebenan, also bei den neuen Besprechungsraum, ja, wo der Tisch aus dem alten steht, weshalb wir jetzt hier sitzen, so hängt alles zusammen. Kommst du dann aber auch schön auf die Terrasse und bist dann auch direkt oben an der Straße. Also es braucht sich keiner Sorgen zu machen, dass ich nicht genug Tageslicht sehe.
Ja, ich meine, da du ja sowieso von der Körperfarbe eher der weißen Natur frönst, so wie meiner einer ja auch.
Ja.
Hätte ich dir schon ein bisschen Sonne gewünscht. So ist es nicht.
Ja, so muss ich mich wenigstens morgens nicht noch eincremen, bevor ich zur Arbeit fahre. Es ist schon in Ordnung.
Ein Nachtschattengewächs.
Genau.
So ist es. Und das wird ja hier dann wahrscheinlich auch für die Zukunft unser großer Raum, oder? Habt ihr die bekommen eigentlich?
Also hier, ehrlicherweise, ist neben den Räumlichkeiten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wird sich auch infrastrukturell rund um die Räumlichkeiten, die am Spieltag genutzt werden von den offiziellen Statistikern, Presseleute, unser einer auch, also wir müssen ja, auch wenn die Leute das nicht glauben, ja auch ein bisschen arbeiten am Spieltag als Verantwortliche, brauchen
du
da auch
also hier einen
Arbeitsplatz. Ja, so ungefähr. Wie und wie genau das strukturiert wird, bin ich ehrlicherweise gerade selber überfragt.
Ich bin gespannt.
Es tut aber
sich ja so viel.
Das Gute ist, wir brauchen ja nur einen einzigen Stromanschluss. mein Laptop ist immer aufgeladen, deshalb können wir Podcast machen, wo und wie wir lustig sind.
So super. Und heute hast du ja auch darüber entschieden, wenn wir einladen nochmal in
diesen Podcast. Ja, ich habe darüber entschieden. Ich habe dir wie immer Vorschläge gemacht und du hast gesagt, ja, okay, da kriegen wir ein paar lustige Minuten hin vielleicht.
Bist du ein lustiger Mensch, lieber Podcast-Gast?
Ja, also es kommt auf die Situation drauf an.
Und über welche Themen redest du, wenn es wirklich lustig wird?
Boah, da stellst du mir Fragen.
Den letzten Malle-Urlaub vielleicht. Siehst du, da lacht er schon.
Ja, und das Grinsen im Gesicht ist auch unverkennbar. Das ist
nichts für einen Podcast tatsächlich.
Aber vielleicht erzählst du uns das, mit wem warst du das letzte Mal auf Malle?
Mit ein paar Teamkollegen aus Mannheim.
Aha. Nach der Saison.
Ja, genau.
Ja, nicht während der Saison. Die wollten auch noch Deutscher Meister werden.
Na, guck mal,
die
hatten ja auch genug Platz zwischendrin. Also die hätten auch mal noch zwischen Saisonende und Viertelfinale, ne? Also Hauptrundenende, das wäre möglich gewesen. Damit hat er ja auch schon ein bisschen was verraten, wo er gewesen ist. Herzlich willkommen, Kevin Bicker, bei uns in diesem Podcast ein erstes Mal. Wie fühlt sich eine Podcast-Premiere für dich an? Weil es ist tatsächlich eine. Du hast gesagt, du hast das noch nicht machen dürfen.
Ja, also es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also
ja gut, du hast zwei Torten neben dir sitzen. Die haben dir ein bisschen Angst gemacht wahrscheinlich, oder nicht?
So. Ja, zum Anfang schon, aber Felix vor allen Dingen, ich habe gemerkt, dass ihr relativ nett seid.
Naja, wir sind Erscheinungen, das kann man nicht anders sagen.
Du erscheinst?
Aber der durchschnittliche Eishockeyspieler weiß sich da, glaube ich, zu helfen. Das ist schon in Ordnung.
Ich glaube auch. Das ist ja immer so ein Punkt. Ne? Was gibst du Preis in so einem Podcast, was gibst du nicht Preis? Und das ist die große Frage. Fangen wir damit mal an.
An der Stelle distanziere ich mich von allem, was jetzt kommt. Jetzt kommt der Journalist offensichtlich hochinvestigativer
Fragen. Hast du schon eine Wohnung am Seilersee?
Ja.
Eingerichtet?
Ja, größtenteils.
Von uns oder von dir?
Von euch.
Ja, okay. Oh. Bist du zufrieden?
Ja,
auf jeden Fall. Habt ihr ihm eine neue Matratze gegeben oder schläft er jetzt in den Hinterlassenschaften von Kyle Wood?
Meistens. Ja gut, die wäre auf jeden Fall dann groß genug.
Das stimmt, das Bett wäre groß genug.
Ich weiß gar nicht, das wird ja manchmal schon rumgetauscht. Ich glaube allerdings nicht, dass zwei unterschiedliche Spieler auf derselben Matratze schlafen müssen. Aber ja, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wer deine Wohnung vorher bewohnt hat, ob die jemand vorher bewohnt hat.
Also auf dem Briefkasten stand Alberg, glaube ich, drauf.
Ach, guck mal.
Ach, ja, der Manuel. Ja gut, also wenn du in der Hinsicht auch im Podcast kommunikativ bist, wie er es war, dann wird das eine Riesennummer jetzt. Das muss man definitiv sagen. Nein, ich würde mir auch wünschen, da in Zeiten von Emma Matratze, dass ihr eine neue kauft, immer von Jahr zu Jahr.
Es war eine neue tatsächlich.
Ja. Siehst du?
Wahnsinn.
Keine Kosten und Mühen gescheut.
Auch das endlich mal erfahren. Spaßige Geschichte am Rande. Wir haben letztes Jahr, als Franz angefangen hat hier am Seilersee, haben wir auch mal darüber gesprochen. Und da waren, glaube ich, auch Wohnungen nochmal ein zentrales Thema im Hinblick auf, welche Qualität stellt man dem Spieler eigentlich zur Verfügung, ne? Erinnerst du dich?
Ja, und ich glaube auch da, wie bei so vielen Sachen, ist der Standard nach wie vor recht hoch und liegt ein gewisser Fokus da drauf.
Mhm. Ausblick in der Wohnung?
Schön. Also Natur sehe ich, die ganzen Hügel, Berge. Also es ist ein schöner Ausblick.
Wenn man aus Frankfurt kommt, über Mannheim abbiegt nach Iserlohn, dann muss man ja eins festhalten. Das Nachtleben ist ein anderes. Also hier gibt's keins. Also du kannst vielleicht noch einen Dönerladen erwischen, der offen hat. McDonald's, Burger King, das ist so das Große. Das also ob man
McDonald's, ja.
Ich sag nur, aber da ist Nachtleben. Bist du dir dessen eigentlich schon ganz bewusst, dass du das willst mit deinen jungen 21 Lenzen?
Ja, ich glaube, ich war noch nie wirklich der Typ, der da rausgeht abends und sich da noch vergnügt. Deswegen glaube ich, dass mir das nicht so viel ausmacht. Klar hast du in Frankfurt 24 Stunden irgendwie was zur Verfügung, in Mannheim auch, aber im Endeffekt brauche ich so einen Supermarkt, ein paar gute Restaurants und das reicht mir.
Ja, da hast schon ein Thema gesagt, das schon wird schon schwierig. Also ein paar wenige.
Ja, wir haben ja Dortmund auch in der Nähe.
Ja, hast du vollkommen recht. Es ist ja auch nur Flachs. Man will das ja nicht zu schlecht machen. Das haben auch viele andere junge Leute vor dir Iserlohn genossen und ihr Ding draus gemacht.
Ich habe ehrlicherweise, und es sind ja dann doch schon auch einige gegangen, die diese heiligen Hallen hier verlassen haben, hat keiner gesagt, Gott sei Dank bin ich jetzt dieses Kaff hier los. So ist es ja auch nicht. Ne, es gibt diverse Vororte, das sind wirklich klassische Dörfer, aber
Ja, ich komme ja auch selber aus einem Ort, der nicht so groß ist, deswegen, ich bin das gewohnt.
Stimmt. Scheiße, das hätte
jetzt
ich wissen
müssen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Also irgendwo Mittelfranken habe ich gesehen.
Das stimmt, ne? Schon mal. Und man hört es nicht, finde ich.
Nee, das hat sich über die Jahre verloren, über die ganzen Stationen.
Null Dialekt drin. Also das ist echt so. Also man würde ihn so, wenn man ihn hört, nicht für einen Bayern halten. Also er ist ja Franke, aber trotzdem.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist doch.
Bist du da penibel? Nicht. Bist du da penibel an der Stelle?
Nee.
Naja, weil sonst hätten wir nochmal einen Kurs belegen können. Also wir sind ja auch so ein Regionalpodcast und so Landschaftspodcast, auch ab und zu mal ein Reisepodcast. Und da hätten wir natürlich jede Information mitgenommen, was den Franken von Bayern unterscheidet.
Das weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, dass man die beiden nicht vergleichen darf.
Ja, habe ich mir auch schon sagen lassen.
Du bist dann ja auch abgehauen irgendwann Richtung Mannheim.
Ja, das stimmt. Was wirst du denn, wenn wir über dein Privatleben in Frankfurt sprechen, was wirst du wirklich vermissen, was es da gab und was man hier erstmal wieder finden muss? Also, da spreche ich natürlich drauf an, du kannst nicht den ganzen Tag vor der Kiste sitzen oder trainieren. Du musst auch irgendwas anderes machen.
Boah, also wie ich schon gesagt habe, die Restaurants. Also da kannst du in Frankfurt wirklich jeden Tag in ein anderes Restaurant gehen. Du bist in 3 Jahren immer noch nicht bei allen gewesen. Und sonst Golfchen in meiner Freizeit, aber das kann man hier genauso gut.
Kannst du wunderbar, gibt wunderschöne Plätze.
Wie in Frankfurt, ja, das habe ich auch schon gehört. Die Jungs haben mir schon erzählt. Ja. Und sonst mache ich eigentlich nicht so viel. Ich spiele Eishockey, Golfen und
gut essen. Ja. Also was können wir ihm empfehlen? El Toro direkt neben der Eissporthalle hinten am Seiler See.
Absolut.
Also ein bisschen teurer, kannst aber zu Fuß hingehen. Ja. Das können wir auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten, das könnten wir halt auch nochmal machen. Ne? Nicht nur den Bratwurst-Check in der Liga, den wir nie gemacht haben. Vielleicht können wir auch nochmal...
Ja, stell noch weitere.
Ja, komm, wir müssen uns ja auch mal herausfordern, Alter.
Ich bin zufrieden.
Wenn die Rechnung auf euch geht, dann komme ich mit.
Ich bin ihm noch ein Steak essen schuldig. Das müssen wir auch diesen Sommer noch irgendwie hinkriegen.
Eins nach dem anderen. Ja. Wie gesagt, ich bin da nicht nachtragend. Aber ich vergesse es auch nicht.
Das stimmt. Wollen wir ein bisschen über Hockey reden? Ja. Wollen wir mit der kurz zurückliegenden Vergangenheit anfangen? Warum bist du nur eigentlich weg aus Frankfurt?
Ja, also ich war da ja, ich habe da angefangen, meine ersten Profischritte zu machen. Wenn man mein erstes Spiel in Mannheim nicht mitzählt, habe ich in Frankfurt meine erste Saison beschritten. Und ja, ich bin dankbar für das, was ich dort erleben durfte. Und im Endeffekt hat das leider dann nicht geklappt, dass ich dann meinen Vertrag noch bis zum Ende ausgespielt habe. Dann ist eben der Tausch da passiert mit Erik Uber und ja, dann hatte ich in Mannheim noch eine schöne restliche Saison.
Geht so, bis du dich verletzt hast wahrscheinlich, ne?
Ja.
Hast du jetzt gut gerettet, übrigens, die kleine Pause, die ich extra eingebaut habe. um kritische Fragen zu stellen, aber gut, okay, lassen wir das bleiben. Wir machen das mal irgendwann andermal. Tatsächlich in Mannheim anzufangen, 6 Spiele waren es dann, glaube ich, ne?
Ja.
Wie ist jetzt Stand der Dinge Verletzung? Also bist du ins Sommertraining eingestiegen? Kannst du sagen, absolut wieder tipptopp fit?
Also ich bin gerade in der letzten Phase von meiner Reha. Ich habe noch ein paar Sachen, an denen ich arbeiten muss. Zum Beispiel die Exzentrik von meinem Knie. Dass die einfach wieder auf 100% krieg. Aber ich würde sagen, in Mannheim hat man eine sehr gute medizinische Versorgung. Der Operateur hat das sehr gut zusammengenäht. Ich hatte auch während der ganzen Reha keine Probleme irgendwie mit dem Knie. Das ist alles sauber von der Bühne gegangen. Auch alles im Rahmen, wie wir das davor geplant haben. Ich war auch jetzt dann schon wieder auf dem Eis 3 Wochen lang, super, während die anderen Jungs in den Playoffs waren. Da ging auch alles gut. Und ja, jetzt bin ich ins Sommertraining hier eingestiegen. Bis jetzt ist auch noch alles gut. Ich werde dann auch noch zusätzlich hier bei Gipfelgang noch
unbezahlte Werbung
Trainingseinheiten absolvieren und dann gucken, dass ich noch besser zurückkomme, als ich da aufgehört habe in Mannheim.
Wie ärgerlich warst du? Also, fragst du bei einer Verletzung, wie ärgerlich es ist, dass du eine Verletzung bekommen hast. Also die Dummheit der Frage ist mir schon klar. Aber du hast natürlich auch natürlich eine gewisse Perspektive dann eigentlich erhofft. Und die Jungs haben ja wahrlich nicht so schlecht performt in der vergangenen Saison. Das zu verpassen, sich mit der Chance, sich auch in Mannheim empfehlen zu können, dann auf die Tribüne setzen zu müssen. Wie hart waren diese Wochen dann doch für dich, für den Kopf und für die mentale Situation?
Ich bin da, wenn man das so sagen kann, zum Glück schon ein bisschen abgehärtet.
Okay.
Ja. Also das nenne ich mal eine positive Sicht der Dinge.
Ja, es gab leider schon mal ein, zwei Verletzungen.
Ja, ich bin da relativ positiv, wenn ich da in der Reha bin. Also ich denke mir jetzt nicht, dass es jetzt, ich denke nicht an die Sachen, die ich jetzt verpasst habe. Ich denke, dass ich einfach weiter vorangehen soll und dann, wenn ich auch alles gemacht habe, um wieder in Spielbetrieb einzusteigen, dass ich dann auch im Spielbetrieb bleibe. Also ich will jetzt vor allem diese Saison arbeiten wir intensiv daran, die Probleme von mir zu finden und dass ich dann eben an denen auch arbeite und die löse.
Wenn du Probleme sagst, meinst du dann in sportlicher Hinsicht oder auch was nochmal Stärkung von verletzungsanfälligen Bereichen in deinem Körper bist, weil ich habe es gerade schon mal gesagt, es war nicht die erste Verletzung, die passiert ist, die auch ein bisschen gravierender war. Kann man das miteinander auch verbinden?
Ja, also es ist, bis jetzt habe ich ein paar Punkte schon auch so, an denen ich arbeiten kann. Zum Beispiel die Exzentrik, die habe ich nach der ersten Knie-OP, habe ich die nicht richtig zu Ende führen können. Mhm. Das ist jetzt ein Punkt, das ist die ganze Stoßabdämpfung, die ganzen Impacts, die du hast. Wenn du da muskulär gut aufgestellt bist, dann hast du einfach eine geringere Wahrscheinlichkeit, verletzt zu sein. Und dann auch allgemein. Ich habe mir nach den ersten paar Verletzungen, die ich hatte, habe ich mir angeeignet, immer einer der Ersten in der Kabine zu sein, um dann meine Routine durchzumachen. Und da werde ich eben noch mit den ganzen Fitnesscoaches, mit Janne und mit allen anderen, mit denen ich sprechen kann, werde ich irgendwie ausarbeiten, was ich da machen kann, um dann präventiv zu arbeiten. Und ja.
Wenn du heute sagen würdest, und dann gehen wir mal wirklich auf die spielerische Komponente, wo würdest du sagen, bist du schon aus deiner ganz persönlichen Sicht ein ziemlich guter Spieler und welche Bereiche würdest du sagen, da kannst du tatsächlich noch ein bisschen was dazulernen?
Boah.
Du einfach kost extra, frag Felix. Also das ist echt so. Ich stelle immer diese schwierigen Fragen.
Du bist ein knallharter Journalist, das wissen wir alle.
Geschwindigkeit war immer meine Stärke und ist immer noch meine Stärke. Ich bin eher so ein körperbetonter Spieler. Ich gehe gerne in Vorcheck rein. Ich arbeite gern für den Puck. Und Sachen, an denen ich arbeiten kann und an denen ich auch jetzt die letzten 1,5 Jahre viel gearbeitet habe, sind sowas wie den Kopf oben zu haben. Da haben wahrscheinlich auch ein paar schon Videos gesehen, wo in denen man gesehen hat, dass ich an den Sachen arbeiten muss.
Ist das so? Gibt es da Compilations online, wie du über den Haufen gefahren wirst?
Ja, ein Video gibt es, aber ja, das war einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich dann auch intensiv daran gearbeitet habe. Vor allem jetzt, weil ich den Schritt in den Profibereich gemacht habe vor 3 Jahren. Das ist der Hauptpunkt.
Stellt man sich verdammt nochmal so einfach vor, unter dem Motto, nimm deinen Kopf hoch und guck, was du tust. Aber das ist eine riesen Herausforderung, ne? Das wirklich zu lernen und das bewusst zu tun, immer wieder in der Situation, wenn du eigentlich auf das schauen willst, was du da unten auf dem Eis so gerade treibst, oder? Wie hast du es versucht, tatsächlich in deinen Kopf zu kriegen, dass der Kopf hoch sein muss?
Ja, es ist einfach gesagt, einfach den Kopf oben haben.
Ja.
Dann machst du im Training halt irgendwelche Übungen, irgendwie Stickhandling oder einfach die ganz normalen Übungen, die du mit den Jungs machst und hast halt deinen Kopf hoch. Und im Endeffekt, wenn du dann den Puck nicht triffst, dann ist auch nicht so schlimm, weil mit der Zeit kommt das immer mehr. Jetzt auch in Mannheim mit Marcel Gotsch, der hat mit mir auch daran gearbeitet.
Übrigens einer der besten Bully-Coaches, die wir in der deutschen Eishockey-Liga haben. Also wenn du wirklich mal lernen willst, wie ein gutes Anspiel funktioniert, fragst du Marcel Gotsch.
Der wird ihm jetzt nichts mehr sagen, denke ich.
Das ist ja auch ein netter. Also wenn er nochmal einen Tipp brauchen würde, würde er geben, oder?
Ja, 100%.
Marcel garantiert, ja. Ja, da bin ich auch sicher.
Und der hat mir halt empfohlen, dass ich anstatt diesen Schritt direkt 100% zu machen, dass ich mich langsam vorarbeite. Das heißt, ich habe, anstatt dass ich auf den Schläger gucke, gucke ich einfach 13 Zentimeter vor den Schläger. Und dann, wenn das komplett ohne Probleme geht, dann gucke ich nochmal 13 Meter weiter nach vorne. Und dann irgendwann hast du den Kopf komplett oben und kannst untenrum machen, was du willst.
Und das sind genauso diese Geschichten, von denen wir, bevor wir in diesen Podcast eingestiegen sind, haben wir ihm natürlich gesagt, was wollen wir von dir? Weil es eben der allererste ist, da hat das jeder verdient. Und das sind so diese Geschichten, die man unglaublich gerne auch mal hört als Fan oder als Journalist, weil du das im Alltag eben nicht so einfach immer erzählst.
Mit anderen Worten, wie gut sowas gemacht. Geht. Daumen hoch.
Tip top.
Mirko ist zufrieden mit dir, das heißt, du hast heute dein Tagwerk vollbracht.
Na, so einfach war es ja. Wir haben
noch ein bisschen was vor uns. Aber ich finde es insofern interessant, weil das sind ja Sachen, die sieht der gemeine Fan nicht. Und dann fragt man sich natürlich auch, okay, gerade im Eishockey, Spieler XY, du hast ja im Nachwuchs auch alles kurz und klein geschossen, wie ganz, ganz viele Jungs, die dann irgendwie oben ankommen. Und wenn du jetzt nicht Tim Stützle oder JJ Peterka heißt, ist das eine Herausforderung eigentlich für mehr oder weniger alle Jugendspieler, dass man sich da einfach umstellen muss?
Inwiefern vom Kopf hochhaben?
Ja,
und
genau.
Ja, also bestimmt gibt es Spieler, die das auch schon die ganze Zeit gemacht haben, aber sogar wenn du in der Jugend die ganze Zeit den Kopf oben hattest, dann ist in der DEL nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit auf dem Eis. Da kommst du gar nicht mit, da musst du dich auch erstmal richtig zurechtfinden. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, Spielverständnis, das ist alles viel schneller in der DEL, da musst du dich erstmal an die Geschwindigkeit gewöhnen, auch ausdauertechnisch, lauftechnisch, das war zum Glück bei mir kein Problem. Da wird mir bis heute noch gesagt, ich soll lieber mal einen Gang zurückschalten, als die ganze Zeit da wie verrückt rumzulaufen. Das ist auch ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Lieber mal kurz innehalten und umgucken, anstatt direkt drauf loszulaufen.
Also nicht Vorcheck um jeden Preis und dann feststellen, oh, die anderen sind ja noch gar nicht da, dann bringt mir das am Ende des Tages auch nichts.
Genau. Ich finde das halt immer auch so interessant, wenn du über die oder mit den Jungs aus der Liga redest, ne? Wenn du talentiert bist, bist du ja unglaublich früh angefangen. Du hast eigentlich diesen, du hast auch gerade gesagt, du bist jetzt 21, 3 Jahre eigentlich DEL, ja. Ne? 18. Früher war es so, dass die mal bis 20 in der U20-Liga auch gespielt haben, definitiv. Und jetzt sind die Talent haben in Deutschland, wir haben natürlich auch gute Jahrgänge gehabt, ob das jetzt in Zukunft so bleibt, können wir vielleicht mal anderswo in diesem Podcast diskutieren. Aber du fängst halt unglaublich früh an, dieses alles zu machen. Und da sind natürlich so Kleinigkeiten wie, ja, guck dich nochmal um, renn nicht immer drauf los, sondern überleg, was du machst. Ne? Das musst du alles wirklich erstmal auch einem jungen Menschen erklären können. Ist ja so einfach nicht. Ne? Ich finde das zumindest so. Ja. Und wenn du schon du hast 91 DL-Spiele schon auf dem Puckel mit 21 Jahren, auch schon ein bisschen was gerissen. Das ist ja schon mal ein dickes Ausruf.
Darfst dich Vizemeister nennen. Ne?
Genau, nennen schon, aber die Frage ist, ob er sich so fühlt. Ich glaube, er würde Nein sagen.
Ich
oder?
Glaube nicht.
Nee, also da muss ich mir das schon selber erarbeiten, dass ich das auch mir anrechnen kann.
Das glaube ich. Warst du denn eigentlich mit? Also hast du ein bisschen was erleben dürfen von diesem Finale? Oder ist man dann doch mit der Verletzung, die du hattest, warst du ein bisschen zu weit weg, um wirklich intensiven Kontakt noch mit der Mannschaft zu haben, gerade auch in der letzten Phase?
Nee, also in der letzten Phase war ich ja auch eben auf dem Eis, das heißt, ich war jeden Tag in der Kabine, habe mit den Jungs gesprochen und allgemein, ich war bei jedem Spiel da, also wir hatten auch, ich glaube, 8, 9 Leute, die immer auf der Tribüne auch saßen, verletzt und teilweise auch nicht gespielt dann. Da hat man eigentlich alles mitbekommen, auch nach den Spielen waren wir immer noch in der Kabine, haben da mit den Jungs gefeiert oder haben die dann auch aufgebaut. Einmal waren wir auch zu dritt in der Fankurve in Mannheim.
Im Block, oder was?
Ja, haben da das Spiel verfolgt.
Wie ging das aus?
Das war das letzte Spiel.
Mhm. Gut, aber Hauptsache, ihr wurdet da nicht angepöbelt.
Nee, die haben uns gut aufgenommen. Die haben sich gefreut, dass wir da waren.
Nein, das
war auch eine schöne Erfahrung tatsächlich, weil man dann hinter die Kulissen schaut und sieht, wie anstrengend das eigentlich ist, da
das sag ich dir,
dauerhaft Stimmung zu machen. Das, also da haben mir irgendwann auch die Hände wehgetan und die aber Stimmbänder langsam versagt.
Ihr musstet aber durchziehen, ne? Da gab es jetzt kein Aufgeben. Es wäre ein schlechter Auftritt gewesen von denen.
Nee, wir haben durchgezogen.
Wie würdest du denn eigentlich die Gründe, wenn man dich fragen würde, beschreiben, warum die Adler Mannheim es nicht geschafft haben, Berlin zu schlagen in dieser Finalserie?
Effizienz. Also das war eigentlich definitiv der ausschlaggebende Grund. Im ersten Spiel war das, glaube ich, hatten die 6 Schüsse und 3 Tore. Also wenn du eine 50% Effizienz hast, dann bist du halt schwer zu schlagen.
Das stimmt. Und ich meine, Berlin ist schon unglaublich, das muss man ehrlicherweise mal sagen, weil ich glaube nicht, dass so viele Leute, also auch als sie auf Platz 6 gerutscht sind, haben ja einige wieder angefangen zu denken, finde ich immer, in welche Richtung könnte das noch mit denen gehen, wenn sie jetzt Playoffs auf diesem Viertelfinalplatz erreichen und so weiter und so weiter. Die waren schon stark in den Playoffs. Und da sieht man mal, finde ich immer, was Erfahrung auch ausmacht, ne? Und ich glaube, ihr wart deutlich in Mannheim besser als das Jahr davor in den Playoffs. Aber trotzdem ist Erfahrung, kann man das so sagen, ist Erfahrung immer noch etwas, was neben Effizienz so mit den Punkt ausgemacht hat? Oder wird man das gar nicht sagen, wenn man da mittendrin gesteckt hat?
Ich glaube, uns kann man nicht wirklich was vorwerfen für die Playoffs.
Das glaube ich auch.
Wir haben von der ersten Runde bis zur letzten haben wir immer sehr gut gespielt. Aber ja, natürlich spielt die Erfahrung damit rein. Das ist genauso wie wenn du einen jungen Spieler hast, so einen alten Spieler. Der Ältere findet sich natürlich viel besser in der Liga zurecht, weil der schon mehrere Jahre auf dem Buckel hat. Das ist eben das Gleiche wie bei Berlin. Da haben die meisten schon 1-2 Meisterschaften, wenn nicht sogar mehr. Und wenn du den Weg schon mal gegangen bist, dann gehst du den natürlich noch mal ein bisschen einfacher, als wenn das erste Mal, dass du da ist, dass du da bist.
Und man muss ja sagen, Mannheim ist sowieso ein kluger Verein. Holen sich ehemalige Rooster-Spieler jetzt auch ins Lineup für die nächste Saison mit Brooks Masek. Da bin ich auch mal sehr gespannt, den mal wiederzusehen nach all der Zeit.
Ich bin auch gespannt. Also ist ja hier als relativ junger Spieler, wird ja jetzt eine ganz andere Rolle, denke ich mal, spielen als
totale
damals.
Legende, darf man nicht vergessen. Die einzige Playoff-Serie, die die Iserlohn Roosters jemals gewonnen haben in der deutschen Eishockey-Liga, war ja die Serie, die man dann geholt hat. Erste Playoff-Runde ins Viertelfinale gegen Red Bull München. Er war derjenige, der das Tor geschossen hat. Ja. Man munkelt, kurze Zeit später hat er in München gespielt.
das ist verbrieft, glaube ich. Aber es ist verrückt, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, dass du dann sagst, okay, es ist jetzt ja kein ehemaliger Spieler oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, die Adler haben damit wirklich eine bärenstarke Verpflichtung getätigt.
Das soll einen Euro gekostet haben, habe ich sagen lassen.
Also ich weiß noch, damals kann man ja jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, als in der KHL wo er ja die ganze Zeit gespielt hat, der Spielbetrieb kurzzeitig geruht hat oder beendet wurde. Aus bekannten Gründen ging es auch darum, okay, schnürt er vielleicht nochmal die Stiefel für uns, weil er dann eben verfügbar wurde. Und ja, der Tenor war dann so ein bisschen, damals noch mit Christian Hommel, du Christian, was die mir hier dafür bezahlen, dass ich in Florida in meinem Haus am See liegen kann. Das habt ihr leider nicht in der Schatulle und das ist dann letztlich auch die zugegebenermaßen etwas traurige Wahrheit, aber wenn man die Qualität mitbringt, dann kann man es sich auch leisten, würde ich sagen.
Eishockey spielen konnte er schon, das muss man ihm lassen.
Das wird er auch immer noch können, denke ich.
Jetzt sind wir mal gespannt.
Wir werden es sehen.
Ja, das stimmt so. Stichwort Nordamerika, wenn du schon von am Strand liegen sprichst, da gibt es ja auch in deinem Leben was. Wo hast du denn eigentlich deinen Draftabend verbracht? Also dem Abend,
mir war das
gar
kein Abend. Ich bin da, glaube ich, morgens. Also es war da war ich noch in Mannheim im Internat und da bin ich gerade mit einem Teamkollegen, mit Linus Brandl, sind wir runter ins Gym gegangen und ich habe den Draft eigentlich gar nicht verfolgt. Ich bin runtergegangen, habe einen Anruf von meinem Agenten bekommen, dass ich gedraftet wurde und ja. So habe ich das erfahren.
Und also, zwei Fragen. Erste Frage, wusstest du, dass das ein Thema wird? Also weiß man das vorher eigentlich schon?
Also auf der Liste stand da natürlich,
genau.
Das war klar, das wusstest du auch, denke ich. Ne?
Aber genau. Dass du, also man kann ja abschätzen, gerade in den hinteren Runden ist es dann ja okay, nehmen sie nicht.
Runde, ja, sei vorsichtig, was du sagst. Ne?
Entschuldigung.
Da hätten andere genommen, no.
Ist ja in Ordnung.
Versuch dich ja nur zu ärgern.
Was passiert nach so einem Telefonanruf? Weil so du sagst ja, okay, alles klar, ich muss jetzt ins Gym und dann geht's einfach ganz normal weiter? Oder wie läuft so eine Zeit dann ab?
Ja, dann habe ich halt meine Eltern angerufen und denen das gesagt. Und dann, wann alle Telefonate zu Ende waren, habe ich meinen Workout noch gemacht. Hab den Tag eigentlich ganz normal verbracht, hab nichts Besonderes gemacht, bin schlafen gegangen und mitten in der Nacht wurde mir dann von denen geschrieben, dass ich jetzt am nächsten Morgen um 6 Uhr, glaube ich, war das, in Frankfurt am Flughafen sein muss, um rüber zu fliegen. Und also dann? Das war wirklich sehr, sehr glücklich von mir, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, um die Nachricht zu sehen, weil wenn ich nicht aufgewacht wäre, ich hätte 100% hätte ich verschlafen.
Aber danach war mit dem Schlafen nicht mehr so viel, ne? Also nicht nur, weil du packen musstest, sondern auch, weil dann eigentlich dir schon bewusst geworden ist, ey Scheiße, ich bin da wirklich drin im Karussell. Oder nicht?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich war einfach nur voll gestresst, weil ich,
ich würde sagen, also,
weil ich dann auf einmal an den Flughafen musste. Ich weiß gar nicht, wer mich da hingefahren hat. Ich musste irgendjemanden anrufen und fragen, dass mich jemand am Flughafen fährt und dann bin ich da hingeflogen und war müde, weil ich nicht geschlafen habe und Jetlag und alles Mögliche. Und dann habe ich das Camp eigentlich ganz solide absolviert. Und ja, das war eigentlich alles so einfach, ist an mir vorbeigezogen.
Das ist interessant, das finde ich wirklich interessant.
Wann realisiert man das? Dann irgendwann im Nachgang, weil es ging ja dann weiter für dich. Du spielst dann, wechselst dann nach Frankfurt, spielst dann DEL, hast da auch wieder Vorbereitung und so. Wann war mal so ein Moment, wo du dir gedacht hast, was ist eigentlich alles passiert in den letzten 5, 6 Monaten?
Ich habe eigentlich nie wirklich
darüber
nachgedacht. Ich habe einfach weitergespielt, also ich spiele einfach weiter und versuche einfach, mich irgendwie da bemerkbar zu machen und versuche einfach mein Ziel weiter zu verfolgen, da oben hinzukommen.
Ist das ein konkretes Ziel nach wie vor oder hat sich das in den letzten Jahren vielleicht doch so ein bisschen geswitcht?
Also es ist auf jeden Fall noch ein Ziel. Ich bin 21 Jahre erst alt. Ich habe noch viel Eishockey vor mir und ja, natürlich mit meinen ganzen Verletzungen jetzt in den letzten Jahren habe ich mir da keinen Gefallen getan, um da mich positiv zu zeigen.
Er hätte sich mal nicht verletzt, ne?
Ja, naja, blöd von mir.
Richtig doof.
Natürlich hat das nicht positiv dazu beigetragen, da irgendwie ins gute Licht zu rücken, aber trotzdem... Im Endeffekt sieht man bei Jungs wie Josh Samanski, dass du, wenn du ein paar Saisons gut spielst, dass du 100% die Chance hast, da auch aufzusteigen und wie er da auch sich in Kader zu spielen bei den Oilers. Und ja, wenn mir das gelingt, auch hier jetzt nächste Saison eine gute Saison abzuschließen, dann ist der Traum auf jeden Fall noch da.
Da wir das alle nicht erlebt haben, also Felix und ich zumindest nicht gedraftet worden zu sein, hätte ich noch...
Mein Agent hat mich auch angerufen und hat gesagt, es hat leider nicht gereicht. Deshalb frage ich, wie das ist.
Wieso? Du hast den Sprung in die Handballbezirksliga doch geschafft.
Ja, aber da bist du nicht gedraftet.
Sicher nicht.
Da freuen sie sich, wenn du mit Turnschuhen vor der Halle stehst und halbwegs gerade auslaufen kannst. Und groß bist. Groß ist auch gut.
Wenn man dann so in den Flieger... Jetzt nonstop Schabernack. Aber wenn man in so einen Flieger steigt, als gedrafteter Junge aus Deutschland, Economy oder doch Business?
Nee, ist Economy.
Das finde ich schon enttäuschend, ehrlicherweise.
Da musst du schon das Spiel dort spielen, dass du...
Okay.
Ab der wievielten Runde gibt's Business?
Warte, genau. Du kommst an, Taxi oder Shuttle?
Die haben mich... Also Shuttle. Man wurde abgeholt von denen.
Okay, Hotel. 4 Sterne oder 5 Sterne?
Das war schon ein sehr schönes Hotel, muss ich sagen.
Dann wirst du vom Hotel zum ersten Mal an die Halle gebracht. Und dann sind wir alle, ich weiß nicht, ob ihr das guckt, ich genieße das halt immer, wenn, egal welcher Draft, wenn die Jungs dann da ankommen und dann steht der ganze Laden, also zumindest war das jetzt zum Beispiel in Las Vegas so, als sie den neuen Quarterback verpflichtet haben, steht dann der ganze Laden, applaudiert, wenn er reinkommt. Erste Runde, wie ist das, wenn die fünfte Runde reinkommt in Detroit und du da stehst und klatschen da auch ein paar Jungs? Oder nee, ist
für
es
mich
so?
Hat keiner geklatscht. Wir sind tatsächlich alle, die gedraftet wurden, auch die vorherigen Jahrgänge. Wir sind alle am Flughafen angekommen, dann wurden wir da in die Kabine gebracht oder zum Hotel. Ich glaube, ins Hotel war es zuerst. Mhm. Wir sind da eingecheckt, haben alles gemacht. Dann hatten wir medizinische Tests im Hotel. Und dann am nächsten Morgen haben wir ganz normal nach Plan die Trainings-Apps wieder. Also da war kein großer Empfang oder so. Nicht für die erste und auch nicht für die
ich glaub,
achte
die
Runde.
Ich glaube, die Spieler sind da entspannter, definitiv, ja.
Und die Frage ist, wie es hier in Iserlohn war, ne? Ob da jemand applaudiert hat.
Wir bereiten ihm noch einen guten Außenempfang irgendwann mal. Das ist definitiv. Und dann gibt es ja halt die Jungs, die es aus Nordamerika geschafft haben, die ja viel im System halt auch drin waren. Also die eigentlich wissen, wie hart dieser Kampf gegen die anderen ist. Und also wir kennen ja alle immer nur dann ein paar Geschichten, wie in so einem Camp dann gearbeitet wird, Mann gegen Mann, dass du aufpassen musst, dass auch die harten Jungs die Härte auspacken und so weiter. Wie viel von diesem Zweikampf ist so in so einer ersten Situation eigentlich spürbar? Ich meine, du warst letzten Sommer, warst du auch drüben, da hast du diese Situation auch erlebt. Ist es wirklich so hart? Ist dieser Zweikampf, dieses jeder achtet auf sich, wirklich so elementar?
Auf dem Eis würde ich sagen 100%. Also auf dem Eis wirst du gefühlt aufgefressen, wenn du nicht wenn du dich nicht zeigst, dann bist du da verloren, und wenn du nicht den absoluten Willen hast, da dich zu präsentieren. Aber abseits vom Eis sind alle super Typen. Wir haben da, sind zusammen zu Chipotle gegangen, haben da gegessen, sind in der Stadt rumgegangen. Also es war natürlich auch für mich ein bisschen eine Umstellung, weil mein Englisch war zu dem Zeitpunkt noch nicht das Beste, mich da mit jedem zurechtzufinden. Ich bin so einer, der, wenn er nichts Sinnvolles zu sagen hat, dann sitzt er lieber still da und meldet sich nicht zu Wort, anstatt irgendwie einen dummen Spruch zu bringen oder so. Deswegen, ich war in meinem ersten Jahr, war ich eher ein bisschen ruhiger dort. Aber trotzdem, die Jungs haben mich gut aufgenommen, auch die schon länger dort waren. Aber auf dem Eis ist es natürlich Konkurrenzkampf total ohne Ende.
Hart, ne? Ja. Wie ist die Kommunikation dann mit den Verantwortlichen? Also wie intensiv spricht man mit denen, die im Staff, aber auch auf der Management-Ebene dann was zu sagen haben? Wie sehr scheren die sich um einen, ja eigentlich bis zum heutigen Tag? In deiner Person?
Also in Detroit war das eigentlich immer relativ, also war eine relativ gute Kommunikation vorhanden. Ich habe auch schon von anderen Jungs gehört, die gedraftet wurden, bei denen lief es leider nicht so ab, und die wurden halt gedraftet und dann wurde dann gesagt, ja, hier spiel, wenn du gut spielst, dann gehst du rüber. Aber bei Detroit ist das eine gute Kommunikation. Ich hatte auch ab und zu mal Verantwortliche in Frankfurt da, die Spiele angeguckt haben oder mit mir Training gemacht haben, so an individuellen Sachen gearbeitet haben. Und allgemein kann ich mich da nicht beschweren. Ich kenne es natürlich nicht anders, aber von den anderen Jungs, von denen ich es gehört habe, soll das schon relativ gut sein.
Naja, und man muss ja auch mal ehrlich sagen, nach dieser Saison öffnen sich ja vielleicht für die Zukunft noch mal ein paar Türen, nur so zufrieden, mal mit Ausnahme von Seider, wie ich immer nur gehört habe, war man da nicht mit so vielen Spielern.
Kann auch nicht schaden, wenn dein Headcoach gut mit einem aus dem Scouting-Team befreundet ist, seit Jahrzehnten schon.
Wolltest du das noch ein bisschen eröffnen, damit wir das noch mal nachvollziehen können, was du da sagst?
Ja, Thomas Karlsson ist doch, der war ja letztes Jahr hier. Wahrscheinlich auch die Finger im Spiel gehabt bei dem Draft-Thema damals irgendwie. Ich glaube, ist er für den europäischen Markt auch, ja, irgendwo zuständig?
Thomas Karlsson, Weißt du die Geschichte? Kennst du die? Mhm. Thomas Carlsson, Stefan Niemann, hier gespielt, 97 bis 99, gemeinsam in einem Team. Und letztes Jahr war dann auch Thomas das erste Mal wieder hier, hat Stefan besucht.
Ja.
Und insofern, also da hat einer ein intensives Auge, wenn was ist. Das ist definitiv. War das ein Grund, warum du auch gesagt hast, Iserlohn könnte spannend sein? Oder ist das nicht die Priorität
gewesen? Das wusste ich gar nicht.
Ja, guck mal, was wir dir hier für Möglichkeiten eröffnen
können. Man lernt nie aus.
Das ist Wahnsinn. Ich erzähle es ja nur, aber Felix kann da mal eben Schnipp machen und dann bist ja, du genau. Wieder.
Ich hab hier alle Fäden in der Hand, das wissen
voll
wir.
Voll im ja. Fokus.
Das wissen wir ja.
Nochmal ein, zwei Fragen, die Felix nie gerne beantwortet haben will, aber er kann mir ja dazwischen fahren. Ein Jahr Vertrag?
Ja.
Warum habt ihr keine zwei gemacht?
Wollt ich muss erstmal gucken, wer sich anstellt. Ich sag mal so, in dem Alter ist, glaube ich, eine Zusammenarbeit nie nur für ein Jahr ausgelegt. Aber ja.
Wie ist denn deine persönliche Karriereplanung eigentlich für die nächsten Jahre gedacht? Erlaubst du dir, so viel vorauszuschauen oder machst du das halt gar nicht? Vor allem, weil du ja schon genug erlebt hast eigentlich in dieser deutschen Eishockeyliga.
Ja, also für mich ist einfach der Blick auf die Saison wichtig. Du kannst planen, wie du willst. Wenn du schlecht spielst, dann geht's in die Richtung. Wenn du gut spielst, dann geht's in die andere Richtung.
Hm.
Da kannst du nicht wirklich vorausschauen.
Wie sehr hat deine Karriere Franz Fritzmeier mitgeprägt?
Ich würde sagen, schon sehr, weil er hat mich ja nach Frankfurt geholt. Wir haben auch viel in der Frankfurter Zeit, hatten wir auch immer für die jungen Spieler noch eine extra Trainingseinheit. Da war der Franz auch vor allem zum Ende hin, wo er dann Trainer war, auch viel auf dem Eis, hat mit uns jungen Spielern auch an den Sachen gearbeitet, die wichtig sind für den Profibereich und jetzt natürlich wieder in Iserlohn. Also meine zwei, in Mannheim
da hat er die Finger nicht im Spiel
gehabt. Aber meine zwei großen Verträge, in Anführungszeichen, die ich jetzt hier hatte in der DEL, habe ich mit Franz gemacht.
Tja, so ist das, ne? Ist nicht das erste Mal, dass wir die Geschichte hören, ne?
Ja, der holt sich seine Schäfchen alle wieder.
Ja, ja. Er muss irgendwas an ihnen erkannt haben, was ihn tatsächlich fasziniert. Das ist definitiv so. Über Stefan Niemann? Also ich meine, Janne kennst du, auch aus Frankfurt, da weißt du, was dich erwartet. Du wirst mit Stefan mal gesprochen haben, wenn wir fragen dürfen, was war so Thema? Oder habt ihr gar nicht gequatscht?
Nein, haben wir noch
nicht. Was? Guck mal an. Da haben wir jetzt die Skandalgeschichte aufgedeckt.
Mach deine Skandalgeschichte draus. Ich glaube, das ist gar nicht so unüblich.
Ich glaube, der wird sich noch melden, bevor er...
Da kannst du mal von ausgehen.
Glaube ich auch, aber guck mal, dann hat er nur Video geguckt, der Niemann. Da hätten wir ihn mal letzte Woche nachfragen sollen, ne? Als wir ihn im Interview hatten.
Da wussten wir ja noch gar nicht, das haben wir die Verpflichtung noch gar nicht veröffentlicht. Es geht ja alles immer ganz schnell. Also alle behaupten immer, dass du schon vor, weiß ich nicht, wann hier die Zusage gegeben hast. Das stimmt ja alles gar nicht. Wir standen Montag einfach hier auf der Matte. Ich habe gesagt, komm, machen wir mal ein Foto.
Diese Lügerei von diesen Pressesprechern, das ist so ätzend. Wann habe ich das erste Mal gesagt, dass der BK kommt?
Boah, das war, also da musst du jetzt nichts zu sagen, Kevin, aber wir können uns ja mal einmal angucken. Es war schon
Februar?
Recht früh. Ja, und da also, soll ja auch Gerüchte geben, dass Franz das noch viel früher eingetütet hat. Soll es geben, weiß ich nicht.
Du meinst zu Frankfurter Tagen?
Nein, zu seinen Frankfurter Tagen.
Ja, natürlich.
Vielleicht. Das könnte sein, könnte nicht sein, wir werden es nicht.
Ja, wissen. Natürlich nicht zu den.
Ja, der hat nicht bei den Löwen in der Verantwortung damals gesagt, kommst du aber 2026 nach Iserlohn, ne? Das ist klar.
Ja, das ist tatsächlich so.
Nein, aber das ist ja das Ding, so kann man es vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen. Ihr wart ja dauerhaft irgendwie in Kontakt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der sich dann irgendwann einfach gemeldet hat und sagt, so wie sieht's aus, sondern Franz hält halt den Kontakt zu den Jungs. Das hört man bei Maxi Eisenmenger, das hört man bei Lua, das hört man bei jetzt auch Dennis Lobach. Also überall, wo sich die Wege mal gekreuzt haben, schaut man da mal hin und weiß dann ja auch in deinem Fall genauso wie bei den anderen Jungs auch, was man kriegt.
Insofern, weißt du noch, wo du das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen bist? war jetzt auch wieder bei der U18-WM, einer der wenigen aus der deutschen Eishockeyliga, der tatsächlich mal geguckt hat. Mag einen Sinn haben, formulieren wir es mal so, die Jungs früh kennenzulernen.
Und die Eltern vor allen Dingen.
In das dem stimmt. Alter noch. Wo du ja jetzt auch in der Bude von Manuel Ahlberg wohnst, müssen wir, also der hat wahrscheinlich auch einen gewissen Vibe hinterlassen in der Wohnung.
Ich oder auch nicht? Noch nichts verspürt.
Auf jeden Fall hat der uns immer gesagt, Mama und Papa waren unglaublich wichtig. Wie war das bei dir?
Ja, 100%. Also wenn die nicht gewesen wären, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Da kann ich denen nicht genug dafür danken, was die für mich und für meine Geschwister alles gemacht haben.
Du hast noch einen Bruder, ne? Wenn ich das richtig weiß.
Also einen Bruder.
Also ein Bruder mit im Eishockey-Business?
Ein Bruder im Eishockey und dann, also ich bin der älteste von 4 Geschwistern. Mein erster jüngerer Bruder, der spielt in Krefeld in der U20. Dann meine Schwester, die macht Schwimmen. Und mein jüngster Bruder macht Taekwondo.
Also eine echt sportliche Familie, wo Mama und Papa nur im Auto sitzen und die ganzen Kinder immer zum Training bringen.
Ja, richtig? So ungefähr.
Ja, das ist das mit dem Denkmal hinterher, was irgendwann mal sein muss.
Das wir können es auch an dieser Stelle nicht oft genug sagen. Weil irgendwie gibt es, glaube ich, noch nicht einen Spieler, der gesagt hat, nö, das habe ich alles selber gemacht. Ja. Sondern ihr sitzt alle irgendwie im gleichen Boot, was das angeht.
Ein paar Jungs sind halt früh genug da mal irgendwann weggegangen von zu Hause, dass Mama und Papa das nicht mehr machen mussten. Aber die anderen, die haben schon hart gelitten. Wir freuen uns sehr, dass du heute dir ein bisschen Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Gerne.
Wir werden das in der Saison nochmal vertiefen, vor allen Dingen,
wem du das alles versprichst immer, wen wir da alles wieder noch reinholen wollen. Es gibt auch tagesaktuelle Themen manchmal in der Saison dann wieder.
Aber guck mal, ich würde gerne noch mal wissen, warum er tatsächlich nicht Business geflogen ist, sondern nur Economy. Ich glaube, ich rufe mal den
Leute an. Thomas Karlsson fragen am Ende des Tages.
Das wäre doch auch mal ein schöner Podcast. Wir holen Thomas Karlsson in den Podcast.
Kein großer Redner. Ich hab's abgeklopft damals, sonst hätten wir es vielleicht sogar wirklich gemacht, aber no way.
Aber übrigens, Funskerl, muss man wirklich sagen. Also menschlich, eine 1 plus mit Sternchen. Das ist definitiv so.
Er hat mir jetzt Dankeschön eine Detroit-Kappe geschenkt. Also ich,
ist nett. Ja, ist klar. Dass Felix macht es wieder nur an den Geschenken, klar. Ja, natürlich. Ich an den menschlichen Inhalten. Danke.
Er hätte auch Danke gesagt dabei. Das fand ich auch gut.
Ja.
Aber so Kappe haben oder nicht haben.
Machen Sie weiter und bleiben Sie gesund. Das ist unser Wunsch. Danke fürs Dasein heute.
Dankeschön.
Das war Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Aber Achtung, wir hätten da noch einen wirklich wichtigen Tipp für dich.
Ich weiß schon, welche Ausbildung ich machen werde. Ich will ins Büro oder irgendwas studieren.
Gute Idee. Lass mich kurz checken. Es tut mir leid. Was macht in Zukunft die künstliche Intelligenz?
Aber was soll ich denn jetzt machen?
Mach was Vernünftiges. Mach was, was garantiert nicht durch KI ersetzt wird. Werde Maler und Lackierer. Denn Handwerk vor Ort. Renovieren, restaurieren, streichen und so vieles mehr. Das können nur Menschen für Menschen. Und jeden Tag kannst du dich daran erfreuen, dass du wirklich etwas erschaffen hast. Lass dich ausbilden zum Maler und Lackierer. Bei Maler Rennfort. Infos unter Rennfort.de. Rennfort mit einem N und DT.
Tschüss.
Ciao. Felix.
Mirko.